herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff.
Wirst du jetzt wieder Hallo Walter sagen?
Welcome, Walter.
Willkommen, Walter.
Danke.
Fangen wir mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammenbringst. Herr, es ist so wunderbar, das Wort zu studieren, das du uns gegeben hast. Doch wir brauchen den Heiligen Geist und seine Erleuchtung. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, das letzte Mal sprachen wir über Gnade. Genauer, über die überströmende Gnade. Wir müssen auch die andere Seite der Geschichte zeigen. Aber es muss mit dem ersten Teil der Geschichte übereinstimmen. Sonst hat man ja nur eine halbe Geschichte.
Das stimmt.
Und das hat im Laufe der Geschichte für viel Verwirrung gesorgt. Diese Folge haben wir Zeig mir deinen Glauben genannt. Natürlich kommt das aus dem Jakobusbrief. Dort steht, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Der ganze Vers in Jakobus 2, Vers 18 lautet, aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Das fasst im Grunde die Auseinandersetzung zwischen Katholizismus und Protestantismus zusammen.
So ist es.
Und auch die internen Auseinandersetzungen, die einige im gleichen Bereich erleben. Und wenn man die Betonung auf eine Seite der Geschichte legt, ist man entweder ein Perfektionist oder ein Liberaler. Was davon bist du, Martin?
Nein, ich wäre gern beides.
Beides. Okay. Das Thema, worum sich der große Kampf dreht, ist Jesus Christus, wie wir schon in überreicher Gnade gesehen hatten. Der Unterschied zwischen dem Glauben der Bibel und allen anderen Religionen der Welt ist die zentrale Position von Jesus Christus und die Bedeutung des Glaubens. Ganz egal, wie man es betrachtet, Christus ist doch der Stein des Anstoßes.
Ja. Wenn wir uns nur ökumenische Bestrebungen ansehen, muss er aus der Gleichung entfernt werden. Sonst geht es nicht.
Absolut. Und Lehre darf man nicht predigen, sonst hat man wieder einen Stolperstein. Egal, was du sagst, du wirst einen Stein des Anstoßes haben. Worum geht es dabei im Einzelnen? Seine Gottheit. Dann lies nur einmal den Koran und wie glühend er gegen jeden Anspruch seiner Gottheit ist. Jesus ist der Schöpfer. Das ist ein Riesenproblem. Der Erlöser. Nein, wir wollen uns selbst erlösen durch unsere Werke. Sein versöhnendes Opfer. Es ist für mich einfach verblüffend, dass so wenige Menschen innerhalb des Katholizismus wissen, dass der Katholizismus das versöhnende Opfer verneint.
Ja, denn viele Menschen im Katholizismus glauben selbst an diese Versöhnung.
Ja.
Dabei wissen sie nicht einmal, dass ihre eigene Kirche das versöhnende Opfer nicht lehrt.
Das ist richtig. Na, das war sogar für mich ein ziemlicher Schock. Ich ging den Katholizismus durch und sie glauben nicht an das versöhnende Opfer. Genau genommen widersetzen sie sich ihm vehement. Denn die Rechtfertigung als tragende Säule des Protestantismus ist dem Konzil von Trient verdammt. Heiligung, Verherrlichung, das sind alles Themen, die dich ohne Ende beschäftigen können. Man kann keines davon zurückschrauben. Sie kommen als Gesamtpaket. Nimmt man eines heraus, verliert man doch alle.
Stimmt.
Verliert man die Göttlichkeit Christi, seine Erlösung, seine Versöhnung oder Rechtfertigung oder Heiligung oder Verherrlichung, die alle in Christus zu finden sind, verliert man alle.
So ist es.
Was hilft es denn, ihn zwar als Schöpfer anzunehmen, aber dann zu verneinen, dass er derjenige ist, der dich heiligt und am Ende verherrlicht?
Ja.
Ein großes Problem.
Das kann nicht funktionieren.
Wenn man durch Glauben darauf vertraut, dass Christus rechtfertigt, zugerechnete Gerechtigkeit, und dass Christus heiligt, verliehene Gerechtigkeit, dann zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken. Wenn man keinerlei Früchte hat, sagt man dadurch, dass man weder gerechtfertigt noch geheiligt ist. Wie beurteile ich das? Durch die Früchte? Und was sind die Früchte? Nun, die Taten, die dem Gesetz entsprechen. Denn die Leute sagen, dass Gott Liebe ist, und sie predigen ein Evangelium der Liebe. Gott ist Liebe. Aber was ist denn Liebe?
Da liegt das Problem. Was ist die Definition der Liebe?
Ganz genau.
Ist sie nur dieses kleine, flauschige Ding?
Was ist Liebe? Und was sind die Kriterien, die die Liebe beherrschen? Liebe ohne Gesetz kann keine Liebe sein. Denn die Liebe möchte doch dem anderen den ersten Platz einräumen, oder? Und Liebe ist selbstlos. Also muss man sich doch fragen, was die Eigenschaften Gottes sind, die ich kennen muss. Und was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Nun, er sagt mir, was seine Eigenschaften sind. Er gibt mir sein Gesetz. Und dann treibt mich die Liebe dazu, mit diesem Gesetz in Übereinstimmung zu kommen. Denn wenn ich nicht mit diesem Gesetz übereinstimme, dann bin ich ein Dieb und ein Lügner.
Und die Wahrheit ist nicht in dir.
Und die Wahrheit ist nicht in mir. Denn man muss doch Gott lieben, und die Liebe Gottes wird in seinem Gesetz dargelegt. Nämlich als Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Liebe ohne Gesetz ist ein Lutscher und bedeutet nichts.
Ja.
Nichts. Sehen wir es uns an. Jesaja 45, Vers 25. In dem Herrn werden gerecht sein und sich rühmen alle Nachkommen Israels. Lasst uns das nicht vergessen. Alles ist in Christus. Matthäus 12, 37. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Ups. Was also hier herauskommt, ist ein Anzeiger dafür, was hier drinnen vorgeht. Apostelgeschichte 13, Vers 39. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetzes Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Das ist eine Erinnerung daran, dass Rechtfertigung ein Geschenk Gottes ist und von Christus kommt.
Ja, sie kann nicht verdient werden.
Nein. Stellen wir einmal diese beiden Texte gegeneinander. Römer 2, Vers 13. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Das klingt doch nach Werken, oder? Römer 3, 28. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das klingt jetzt wie ein direkter Widerspruch, nicht wahr? Stehen diese beiden jetzt im Gegensatz zueinander?
Nein, wir müssen eine Übereinstimmung finden.
Ja, es muss eine Harmonie zwischen beiden herrschen. Also beide sind wahr.
Richtig.
Und wiederum können beide nur in Christus wahr sein.
Ja.
Und da bleiben wir oft stecken. Denn wir lesen eines und stellen es nicht dem anderen gegenüber. Wenn man jetzt noch Jakobus dem Ganzen hinzufügt, dann kann man ganz schön verwirrt werden. Es überrascht nicht, dass Martin Luther verwirrt war. Jakobus Kapitel 2, 21 bis 24. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Das scheint das genaue Gegenteil dessen zu sein, was Paulus sagt. Legten sie sich miteinander an und wurden sie handgreiflich?
Dafür nimmt man den Gott des Alten Testaments und den Gott des Neuen Testaments. Doch Jakobus, der im Neuen Testament steht, verneint, dass es einen Unterschied zwischen beiden gibt.
Ja, und hier hat man Paulus und Jakobus, die beide im Neuen Testament stehen.
Ja, beide sind im Neuen Testament. Und es sieht so aus, als ob sie sich gegenseitig widersprechen.
Nein, das tun sie aber nicht.
Können sie auch nicht.
Sie verstärken sich in Wirklichkeit gegenseitig. Wie weiß man, dass Abraham Glauben hatte? Weil er ihm entsprechend handelte.
Ja, das konnte man sehen.
Ja, man konnte es sehen. Die Tatsache, dass er Glauben an den Tag legte, zeigte, dass er Glauben hatte. Im Grunde sagt Jakobus das.
Richtig.
Wenn es keine Frucht des Glaubens gibt, wie will man dann wissen, dass man gerechtfertigt ist? Es muss eine Veränderung geben.
Wenn Abraham keinen Glauben gehabt hätte, wäre er dann immer noch willens gewesen, Isaak zu opfern?
Nein, das wäre er nicht. Aber er zeigte seinen Glauben, indem er willens war. Einige Menschen sagen, aber das war doch eine grausame Forderung von Gott. Doch im Grunde gab er in Abraham eine Mini-Darstellung des Erlösungsplans.
Und im gleichen Zeitraum, als Abraham das tun musste, gab es Leute, die Göttern ihre Kinder opferten.
Völlig richtig.
Das kann es für Abraham auch zu einem Kampf gemacht haben.
Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn ein innerer Kampf gewesen sein muss. Und er musste es an genau dem Ort machen, an dem schließlich die Kreuzigung stattfand. Es ist wirklich eine erstaunliche Geschichte. Ein guter Baum braucht regelmäßig Wasser und Nahrung, um gute Früchte hervorzubringen. So brauchen auch wir regelmäßig lebendiges Wasser und die feste Speise des Wortes, um gute Frucht hervorzubringen. Du kannst deine Bibel lesen, bis du im Gesicht blau anläufst. Aber das bedeutet nicht, dass du dich veränderst.
Nein.
Wer sorgt also für das Wasser und die Speise? Okay, wir düngen und wässern den Baum, aber die Wurzeln des Baumes müssen es noch aufnehmen, um davon zu profitieren. Du hast die Wahl. Du kannst es auch zurückweisen. Wer versorgt uns mit geistlicher Speise und Trank, die wir für das geistliche Wachstum brauchen und um gute Frucht hervorzubringen?
Gott.
Die Antwort ist nicht schwer. Gott stellt sie zur Verfügung. Aber wir müssen sie immer noch aufnehmen, damit es uns was bringt. Welchen Beweis haben wir, dass es aufgenommen wurde? Wie wissen wir, dass wir es aufgenommen und verinnerlicht haben? Durch das geistliche Wachstum und die gute Frucht, die vom Baum hervorgebracht wird. Wenn keine Frucht am Baum hängt, hat es nicht funktioniert.
Ja, es hat nicht geklappt.
Man hat es umgangen. Über diese Dinge sollten wir nachdenken. Was für eine Art Glauben brauchen wir? Galater 2, Vers 16 lautet, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Oder der Glaube von Jesus Christus. Das setzt es noch auf eine Stufe höher als den Glauben Abrahams. So sind auch wir an Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an oder von Christus gerechtfertigt würden. Wir haben diese kleinen Worte an und von hervorgehoben. Und sie machen einen großen Unterschied. Wenn man eine Neuübersetzung nimmt, ist das verloren gegangen.
Es ist ganz anders, ob man Glauben an Jesus oder den Glauben Jesu hat. Denn wenn man den Glauben an Jesus hat, befindet man sich auf einer menschlichen Ebene. Wenn man den Glauben Jesu hat, muss man ständig danach streben. Dann ist es seine Ebene.
In den neuen Übersetzungen sind diese Nuancen völlig verloren gegangen. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, sondern durch den Glauben von Jesus Christus, diese Latte liegt sehr hoch, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, dazu bin ich fähig, damit wir aus dem Glauben von Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Diese Latte liegt so hoch, dass ich sie nach menschlichem Ermessen nicht erreichen kann. Ich kann sie nur in meiner Sphäre erreichen. Was ist mit der Verherrlichung? Was benötigt die Pflanze für Wachstum und Reife? Den Früh- und den Spätregen. Jeder geht bei seiner Bekehrung durch eine Frühregenerfahrung und auch durch eine Spätregenerfahrung. Aber der Spätregen führt zur Fruchtreife. Der Frühregen führt zur Fähigkeit, Frucht hervorbringen zu können. Römer 8, Vers 30 lautet, die er aber vorherbestimmt hat, das ist jeder, Jeder hat diese Wahl.
Wer auch immer.
Die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Auch hier hat man wieder eine Steigerung. Wie ernst ist diese Sache? Doch ziemlich ernst, oder?
Ja, Gott meint, was er sagt.
Ja, stimmt. Man kann dafür die Geschichte von Nadab und Abihu nehmen. 3. Mose 10, Vers 1 bis 3. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Das Feuer musste von den Flammen genommen werden, die der Herr entzündet hatte. Aber sie nahmen ihr eigenes Feuer. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still, denn sie hatten sich entschieden, es auf ihre Weise zu machen. Und für die Priester war es verboten, Wein oder starkes Getränk zu trinken. Und sie entschieden sich, es zu tun. Also kamen sie halb betrunken und machten ihr folgenschweres Ding. Weil er sah, dass das ein Musterbeispiel war, musste Gott das sehr deutlich machen, dass sie es mit dem höchsten und heiligen Gott zu tun hatten.
Richtig.
Da muss Ehrfurcht herrschen. Was sagt uns das über die Kumpeleinstellung mancher Menschen in Bezug auf Gott?
Na,
sie bezeichnen ihn als den Mann da oben, ihren Kumpel oder dergleichen. Ich meine, wir haben es hier doch mit Gott zu tun, oder?
Ja, da muss man auch damit übereinstimmen.
Ja.
Es ist ein Freund, aber dabei genau. Ist er immer noch Gott. Da muss eine gewisse Portion Respekt mitschwingen.
Ja. Wie es zwischen einem Kind und einem Elternteil sein sollte. Jesaja 49, Vers 3. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Das bedeutet doch, dass das unsere Haltung sein muss, wenn wir es mit göttlichen Dingen zu tun haben. Wir können uns das nicht auf eine flapsige Weise angehen. Jesaja 55, Vers 5. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, mit dir zulaufen, wegen des Herrn, deines Gottes, und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Warum sollten Leute zu dir hinlaufen, um herauszufinden, was es mit dir auf sich hat, wenn es zwischen dir und den anderen keinen Unterschied gibt?
Dazu musst du besonders sein.
Ein Volk des Eigentums. Du musst anders sein. Oder Jesaja 20, Vers 21, und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen und das Land auf ewig besitzen als Schößling meiner Pflanzung, ein Werk meiner Hände mir zum Ruhm. Wenn du wie die Völker ringsherum wirst, verherrlicht das Gott nicht. Es muss einen Unterschied geben. Es muss eine Frucht da sein.
Da spielt wieder Korinther hinein. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes.
Genau. Er ist die Auferstehung und das Leben. Sehen wir uns diese kleine Geschichte in Lukas 7, 11 bis 13 an, als Jesus den Sohn einer Witwe auferweckte. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nain ging, und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. In der Geschichte steckt mehr, als man dort direkt sieht. Denn da war diese Witwe und sie hatte nur einen Sohn. Das war ihr ganzer Lebensunterhalt, denn allein wäre sie ja mittellos. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, Ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen. Nun, diese Furcht, war das Angst oder vor Ehrfurcht eingeschüttet?
Ja, eingeschüchtert, tatsächlich geschockt.
Sie waren fassungslos.
Ja, fassungslos.
Und sie priesen Gott.
Ja.
Was taten sie also? Sie lobten ihn und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Das bedeutet, wenn man mit Gott in Kontakt kommt, der sogar die Macht hat, die Toten aufzuwecken, kann man es auch geistlich sehen, denn es könnte ja auch die geistlichen Toten auferweckt werden. Nun, wie war es bei Lazarus? Verherrlichte er Gott wegen seiner Auferstehung?
Ja, absolut.
Ja, und es war mit seinen Schwestern. Verherrlichten sie Gott wegen seiner Auferstehung? Machte das Lazarus aufgebläht oder demütig?
Demütig.
Lobte jeder Gott wegen der Auferstehung des Lazarus?
Nein, ganz und gar nicht. Jesus sagte den Pharisäern sogar, selbst wenn jemand von den Toten aufstünde, würdet ihr ihnen nicht glauben.
Ganz genau. Sie wollten ihm nicht glauben, sondern sie wollten ihn umbringen. Das ist doch erstaunlich. Man wird immer diese zwei Seiten haben. Man wird die haben, die gläubig sind und die es abstreiten. Was war mit der Frau mit dem Geist der Krankheit? Wir lesen das in Lukas Kapitel 13. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat, und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte, und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Da hat man das Gleiche. Eine Frau ist auch ein Symbol für eine Kirche. Und viele von uns müssen aufrecht gemacht werden, weil wir alle verkrümmt sind. Sie pries Gott. Das bedeutet, wenn man geistlich gesprochen aufrecht gemacht wird, muss man Gott preisen. Anders gesagt, du musst ihm die Ehre geben, nicht wahr? Du zollst ihm Respekt. Und wie zeigt sich das in deinem täglichen Leben?
Die Früchte müssen das zeigen.
Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber. Das hat man doch immer, oder? Dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Also, wenn man eine legalistische Veranlagung hat, und das Element der Gnade und des Mitgefühls ausklammert, dazu Freundlichkeit und Sorge, dann hat man das Evangelium nicht.
Nein, und dann missversteht man auch völlig, worum es beim Sabbat geht.
Und deshalb verfluchte Jesus diesen Feigenbaum. Er hatte anmaßend Blätter, aber keine Frucht. Und er hätte Frucht haben sollen, denn Feigenbäume bringen zuerst Früchte hervor, bevor sie Blätter haben. Oder betrachten wir den einen, der von Lepra geheilt wurde. Nur einer von 10 kam zurück. Lukas 17, Vers 15. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme. Welcher hatte Früchte?
Nur einer. Dieser eine hier.
Was geschah mit den anderen 9?
Sie waren Feigenbäume.
Johannes 15, Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn es keine Frucht gibt, zeigt das, dass man sich einfach bedient. 9 bedienten sich, aber nur einer verherrlichte Gott. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Jeder von uns hat eine Arbeit zu tun. Er sagt, ich habe die Gebote meines Vaters gehalten.
Ja.
Und er möchte, dass wir seine Gebote halten. Das ist die andere Seite der Geschichte.
Dabei möchte ich nur noch einmal klarstellen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Jesu Geboten und denen seines Vaters.
Stimmt.
Das sind dieselben.
Wenn Jesus Gott auf der Erde verherrlichte, muss es auch für uns möglich sein, ihn hier zu verherrlichen. Denn der vorherige Text sagt uns das. Die nächste Frage lautet doch, wie verherrlichte er seinen Vater? Wir müssen dazu Jesus genau betrachten. Gehen wir zu Hebräer 10, denn es heißt dort, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Wie verherrlicht man Gott?
Indem man seinen Willen tut.
Okay. Wird dafür das Durchführen eines Opferrituals und bestimmte Bewegungen genügen?
Nein.
Oder wenn man regelmäßig zum Gottesdienst geht und zeigt, dass man dabei die richtige Haltung einnimmt, wird das genügen?
Wenn das nicht aus einer inneren Überzeugung kommt,
dann bedeutet das gar nichts.
Nein.
Wie viele Menschen gehen zur Kirche, weil die Gesellschaft das ebenso macht? Also, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesus Christi, und zwar ein für alle Mal. Erlösung ist eine Herzensangelegenheit. Und sie zeigt sich immer in Gehorsam gegen Gottes Willen.
Bedeutet, somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen, das Opfersystem?
Ja, das ist das Opfersystem, das auf die große Realität hinwies. Aber das Abbild genügt nicht. Die Realität genügt. Es ist interessant, wenn man diesen Ausdruck, siehe, ich komme, liest, wird er als Imperativ verwendet. Das bedeutet, dass es dem Vers Kraft verleiht. Und dieser Ausdruck taucht in der Bibel 5-mal auf. Wir lesen in 2. Mose 19, Vers 9, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündigte dem Herrn die Worte des Volkes. Hier zeigt er seine Macht. Psalm 40, Vers 8. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Diesen Abschnitt zitierte gerade der Hebräerbrief. Zachariah, juble und freue dich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme, und ich werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Das ist eine Ankündigung. Das ist wie wenn man eine Posaune ergreift und ankündigt, dass Gott Teil der Menschheit wird. Das ist doch faszinierend. Da sprach ich, siehe, ich komme, was wir gerade in Hebräer gelesen hatten, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und dann noch, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf. Das sind die 5 Stellen, an denen wir diesen Ausdruck, siehe, ich komme, finden. Und jedes Mal stehen sie in Verbindung mit dem Gesetz. Das erste Mal ist es am Sinai, nicht wahr?
Ja.
Die Frage ist doch, ob wir in der Zeit, in der wir uns befinden, eine ähnliche Aufgabe haben. Sehen wir uns die Erfahrungen von Paulus an, der als ein Verfolger von Gottes Volk durch Gottes Gnade verwandelt wurde. Er war also ein Verfolger. Er tat also etwas, dann veränderte es sich und tat etwas anderes, nicht wahr? Das Gegenteil von dem, was er vorher tat.
Das genaue Gegenteil.
Galater 1, 21 bis 24. Darauf kam ich in die Gegend von Syrien und Sizilien. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Was bedeutet das?
Sie freuten sich, dass dieser Typ sich verändert hatte, und sie priesen Gott dafür.
Nun, einige glaubten das nicht. Sie priesen Gott nicht gleich. Aber als sie dann die Realität sahen, dann priesen sie Gott dafür.
Als Ananias vom Herrn gesagt wurde, dass er zu Paulus gehen musste, passte ihm das nicht. Da läuft doch was falsch.
Er freute sich nicht und pries Gott auch nicht.
Nein, nicht gleich. Aber später sah er es ein und pries ihn.
Ganz genau. Okay, was hatte sich also verändert? Es gab Früchte. Die Frucht der Buße und Umkehr. Und Paulus war nicht mehr derselbe.
Nein.
Er war ein anderer geworden. Genau genommen war er jetzt das Gegenteil des vorherigen Paulus. Wie priesen sie Gott? Offensichtlich sahen sie die Veränderung und jubelten, und der Feind wurde ein liebender Freund. So war es, und so muss es doch auch bei uns sein, oder? 2. Thessalonicher 1, Vers 10. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Wie wird Gott also verherrlicht? In seinen Heiligen. Und die Menschen müssen das sehen und dementsprechend handeln. 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Diese Verherrlichung ist eine Freude und ein Lobpreis, der zum Thron Gottes aufsteigt. Und zwar wegen einer Veränderung, die stattgefunden hat. Jemand wurde geheilt, jemand wurde von den Toten auferweckt, jemand hat ein erneuertes geistliches Leben erfahren, und zwar auf dem geistlichen Tod heraus. Und das muss Frucht bringen. Es nützt nichts, wenn Menschen in unsere Kirche kommen und keinen Unterschied zwischen uns und der Welt sehen. Stimmst du mir dazu, Martin?
Definitiv.
Was bedeutet die Königin von Saba? Salomo war der weiseste Mann, der je gelebt hatte. Was für ein Armutszeugnis, dass der weiseste Mann, der je gelebt hatte, zum größten Narren wurde, der je gelebt hatte. War es nicht so? Das heißt zwar, Ende gut, alles gut, aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Lieber sollte es heißen, alles gut, wenn es gut bleibt. Zumindest war das sein Schlussgedanke richtig, als er schrieb, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Als damals die Königin von Saba kam und von der Weisheit Salomos hörte,
nein.
War es das, was sie überzeugte? Nein, als sie den Tempel sah.
Ganz genau.
Als sie die Sitzordnung sah, sogar unter seinen Dienern. Ich meine, welcher König würde seine Diener gleich neben ihm sitzen lassen? Unglaublich, das macht man doch nicht, oder?
Nein, die müssen weggehen.
Als sie deren Kleidung sah, die Art, wie sie angezogen waren, als sie die Speisen auf seinem Tisch sah, das ist ein interessanter Punkt. Dann war ihr nicht mehr nach Gegenargumenten. Und jede einzelne Frage, die sie ihm stellte, konnte er ihr doch aus der Schrift beantworten, nicht wahr?
Ja, hast du nicht auch einmal von jemandem erzählt, der dich besuchen kam, um zu sehen, ob du das, was du predigst, auch wirklich auslebst?
Ja, da gab es einen Mann, der kam, um zu sehen, ob das auch wirklich stimmte und wir tatsächlich anders als andere Leute aßen. Und schließlich wurde er ein Evangelist. Es ist also sehr wichtig, dass wir wirklich das praktizieren, was wir verkündigen. Wir können keine Gesundheitsbotschaft haben und sie dann nicht ausleben. Lippenbekenntnisse dringen doch nicht ein. Wenn die Menschen in unsere Kirchen kommen und dort Kaffee, tierische Produkte und überhaupt keinen Unterschied sehen, was für ein Beispiel gibt das diesen Menschen? Paulus schreibt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Es ist gut, sich hinzusetzen und sich selbst zu prüfen. Mache ich das auch richtig? Wenn es uns an Weisheit mangelt, was machen wir dann?
Dann geht man zum Wort.
Dann geht man zum Wort Gottes und sagt, gib mir Weisheit. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr Unrecht wärt. Das heißt doch, wenn ihr Unrecht seid, ist er nicht in euch. Sagt ihr das nicht?
Doch.
Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewährte sein. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Das ist eine meiner Lieblingsaussagen. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit. Du magst schreien und toben. Du magst Artikel gegen veröffentlichen. Doch damit hebst du sie nur hervor.
Stimmt.
Letztendlich ist eine der besten Werbungen, die wir für unseres kleines Missionswerk haben, wenn Menschen lautstark dagegen angehen.
Genau.
Sie vergrößern nur die Wirksamkeit in der Öffentlichkeit.
Ja, Publicity.
Hervorragend, wunderbar. Denn wir vermögen nichts gegen sie. Wesley schreibt zu Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr jetzt solche seid, die den Test bestehen können oder solche, die es nicht können. Das ist die genaue Bedeutung des Wortes, das wir mit unecht oder unbewährt übersetzen. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Alle gläubigen Christen wissen das durch das Zeugnis und durch die Frucht seines Geistes. Einige übersetzen die Worte mit Jesus Christus ist unter euch. Das heißt, in der Kirche zu Korinth und verstehen sie als die wundersamen Gaben und die Kraft Christi, die mit der Zurechtweisung des Apostels einherging. Das heißt, er sagt damit im Grunde, dass wir nur aus der Frucht unseres Handelns sehen können, ob wir in Christus sind oder nicht. Er schreibt manchmal etwas kompliziert. Offenbarung 14, Vers 7 lautet, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Fürchte Gott, aber Respekt vor Gott. Schließlich ist er der Schöpfer von Himmel und Erde. Und gib ihm die Ehre. Du hast es nicht geschaffen.
Nein.
Du hast es auch nicht neu geschaffen. Du hast es nicht wieder emporgehoben, als es gefallen ist.
Stimmt.
Und du hast dich auch nicht aus der Position der Gottheit zur Position des Menschseins erniedrigt, um es zu vollbringen. Gib also Gott die Ehre. Und warum? Weil die Stunde seines Gerichts gekommen ist. Das Gericht hat einen Standard, nämlich das Gesetz. Im Gegensatz dazu verherrlicht die Welt sich selbst und verherrlicht sich nicht in Christus. Die große Hure Babylon gibt ein Beispiel. Sie spricht hochmütige Worte und beansprucht moralische Überlegenheit, doch sie wird erniedrigt werden. Denn sie setzt sich ihre eigenen Maßstäbe. Das gibt nicht Gott die Ehre, sondern sich selbst, nicht wahr? Wie bestimmt man also, ob er Gott die Ehre gibt oder sich selbst verherrlicht?
Nun, seine Frucht muss mit der Bibel übereinstimmen.
Ganz genau. Wenn sie nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann verherrlicht er sich selbst. Offenbarung 18, Vers 7, in dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihnen nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Martin, es gibt in der Welt zwei Systeme, die um deine Aufmerksamkeit kämpfen. Und das eine, wofür du dich entscheiden wirst, wird darüber bestimmen, ob du ewig leben wirst oder nicht. Das stimmt doch, oder? Genau genommen ist es eine heilsrelevante Frage. Lukas 7, Vers 50 lautet, er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. In Kapitel 18, Vers 42 steht, und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Sogar der Glaube, den wir haben, ist ein Geschenk.
Ja, vorhin hast du die Frage gestellt, wie man es erkennt. Nun, wenn die Früchte mit der Bibel übereinstimmen und Gott dafür die Ehre bekommt, Denn sobald es das Ich verherrlicht, ist es nicht in Übereinstimmung mit der Bibel.
Und stell dir nur einmal vor, dass die Bibel sagt, dass es keinen anderen Weg außer Christus gibt, wie wir gerettet werden können. Und du lehrst den Menschen, dass sie zu einem Priester gehen können, um Sündenvergebung zu erhalten. Oder du lehrst den Menschen, dass sie zu einem Toten gehen können, um einen Mittler zu haben. Oder man lehrt sie, dass sie zu einem irdischen Prälaten gehen können, um Erleichterung in der Verdammung auf der anderen Seite zu erhalten. Was machst du damit? Doch sich selbst verherrlichen, nicht wahr?
Natürlich.
Bei jedem einzelnen Schritt auf diesem Weg.
Was ist damit, wenn jemand sagt, alle Macht im Himmel ist uns gegeben? Machen sie das dann nicht auch?
Ja, aber welche Macht wenden sie denn dann an? Es muss doch immer die Macht Christi sein, damit Gott verherrlicht wird, oder?
Genau.
Wenn man das umdreht und sich auf sich anwendet, dann verherrlicht man nur sich selbst.
Das stimmt.
Wenn er also sagt, dein Glaube hat dich gerettet, dann bezieht er sich auf einen Glauben, der tätig ist und nicht auf einen Glauben, der mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat. Martin, wenn du durch Glauben gerettet bist, dann muss doch dieser Glaube irgendwie Anwendung finden, oder? Wie wird er angewendet? Wieder durch Gnade. Für den Fall, dass du denkst, dass du etwas Großartiges machst. Dazu lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 11. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christi gerettet werden. Auf gleiche Weise wie jene. Dein Glaube hat dich gerettet, sagt er zur Frau, nicht wahr? Dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christi gerettet werden. Der Glaube muss also durch Gnade angewendet werden. Epheser 2, Vers 5. Auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Oder Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Oder 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, schon bevor wir gelebt haben. Obwohl Werke da sein müssen, kann man Gnade und Glauben nicht außen vor lassen.
Nein, es ist so, wie du anfangs schon gesagt hast. Man kann nicht nur eine Seite ohne die andere haben. Sie müssen zusammenkommen.
Es gibt eine wunderbare Harmonie, auch wenn wir sie nicht sehen wollen. Deswegen stellt es Römer 3, 27 so deutlich heraus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Das macht jegliche Gesetzlichkeit zunichte. Man kann sich nicht einmal der Tatsache rühmen, dass man Sachen richtig macht. Denn dass man Sachen überhaupt richtig macht, kommt das nur aus Gnade.
Ja. Das ist perfekt formuliert.
Und wenn man es nicht macht, beweist man dadurch, dass man die Gnade nicht empfangen hat. Und zwar wegen der eigenen Dickköpfigkeit.
Ja.
Nicht, weil Gott irgendwas falsch gemacht hat.
Man kann nicht sagen, weil ich Gnade habe, muss ich das nicht tun. Wenn man es nicht tut, zeigt man, dass man keinerlei Gnade hat.
Er stellt sie uns zur Verfügung.
Ganz genau.
Und die Frage lautet, ob man sie jetzt annimmt oder nicht.
Ich mag die Formulierung von Paulus. Das Gesetz des Glaubens.
Ja, das stimmt. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Römer 9, Vers 32. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an einem Stein des Anstoßes. Und heute haben wir das gleiche Problem. Oder Galater 2, Vers 16. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Jesu Christi, haben wir auch an Jesus Christus geglaubt. Wir hatten den Vers schon einmal. Nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Galater 3, Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Eine rhetorische Frage. Oder auch Vers 5 in Kapitel 3. der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Alles kommt zu diesem Punkt zurück, dass wir nämlich durch Gnade gerettet sind. Aber wenn man keine Werke hat, hat man die Gnade nicht angenommen. Wenn wir zum Geist der Weissagung gehen, steht da, die Gerechtigkeit, durch die wir gerechtfertigt sind, ist zugerechnet. Die Gerechtigkeit, durch die wir geheiligt werden, ist verliehen. Die erste ist unser Anrecht auf den Himmel. Die zweite, unsere Eignung für den Himmel. Aber beides kommt von einer Quelle außerhalb von uns.
Nicht aus uns heraus.
Es ist eine fremde Gerechtigkeit. Wir lesen in Bilder aus dem Reich Gottes, Seite 49. Der Keime des Same ist ein Sinnbild für den Anfang des geistlichen Lebens. Die Entfaltung der Pflanze steht für das christliche Wachstum. Wie in der Natur, so ist es auch im Reich Gottes ein Leben ohne Wachstum unmöglich. Eine Pflanze muss entweder wachsen oder sterben. Wie sie entfaltet sich auch das christliche Leben still und unmerklich, aber stetig. Es mag auf jeder seiner Stufen vollkommen sein, doch ist es Gottes Wille, dass es stetig weitere Fortschritte macht. Heiligung ist ein Vorgang, der das ganze Leben andauert. Das ist keine Instant-Geschichte eines Augenblickes. Ich kann von einem Neugeborenen nicht erwarten, dass er selbstständig perfekt laufen kann. Aber wenn diese ersten kleinen Schritte gemacht werden, freuen die Eltern sich dann nicht sehr? Aber ja. Sind diese kleinen Schritte nicht mickrig?
Mit anderen verglichen,
er fällt ja,
ja
auch noch hin, nicht wahr? Und trotzdem freust du dich, weil diese kleinen Schritte für seine Sphäre, seinen Handlungsumfang vollkommen sind. Was ist die Einstellung derer, die täglich Richtung Vollkommenheit vorankommen? Ein Zitat aus Hiob. Wenn ich mich auch rechtfertige, so wird mich doch mein Mund verurteilen, und bin ich auch untadelig, so wird er mich doch für verkehrt erklären. Ich bin untadelig, dennoch kümmert mich meine Seele nicht. Ich verachte mein Leben. Das fasst es wunderbar zusammen. Das hatten wir in der vorherigen Folge über Gnade besprochen. Jeder einzelne der Reformatoren wusste, dass er dieser Gnade bedurfte. Wahre Heiligkeit und Demut sind untrennbar. Je näher eine Seele Gott kommt, umso unfassender ist sie gedemütigt und kleinlaut. Je näher und beständiger wir auf unseren Heiland sehen, desto weniger finden wir uns billigenswert. Das ist ein Schlüssel, Martin. Menschen, die sich ständig damit brüsten, was sie bezüglich ihrer Vollkommenheit schon erreicht haben, sind genau genommen in einer sehr prekären Lage. Hebräer 6, Vers 1. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen, und zwar zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Anders gesagt, gibt es diese Forderungen nach Wachstum. Du musst weiter wachsen.
Wir hatten darüber schon in einer früheren Folge gesprochen und den Schächer am Kreuz erwähnt.
Richtig.
Seine Lebensspanne zur Heiligung war nur sehr kurz.
Richtig, aber er war vollkommen.
Und das geschah auch wieder durch Gottes Gnade.
Ganz genau. Jakobus 2, Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Man ist ganz klar aus Glauben gerettet, also kann Glauben retten. Aber wenn man keine Werke hat, zeigt es, dass man in Wirklichkeit keinen Glauben hatte. Das sagt er hier. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot.
Man braucht die Glaubenswerke.
Ja, er muss tätig sein, ansonsten ist man eine tote Pflanze.
Ja, aber auch wenn die Werke nicht dem Glauben entspringen, ist er auch tot.
Richtig. Oder Vers 18, da wird denn einer sagen, du hast Glaube und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Im Grunde ist das ein sehr kluger Vers, der aber viel Verwirrung gestiftet hat. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Wenn wir das jetzt in diesem Kontext lesen, macht es doch vollkommen Sinn, oder? So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Wenn man den Vers für sich allein nimmt, dann kann man beim Katholizismus enden und eine Verdammung rechtfertigen.
Ja, denn wenn man diesen Vers für sich allein hernimmt, kann man genau genommen sagen, dieser Vers widerspricht den anderen Versen.
Und widerspricht auch Paulus, wenn er sagt, denn aus Glauben seid ihr gerettet und nicht aus Werken. Wenn man jedoch die Rechtfertigung im richtigen Kontext liest, liegt der Beweis für die Rechtfertigung in den Früchten. Dann ergibt das vollkommen Sinn. Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Das ist vollkommen logisch. Gehen wir jetzt zum Buch Offenbarung. Dann können wir über Eschatologie und das Ende der Zeit sprechen. Dort sagt Jesus, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Ist das nicht interessant? Meinen Glauben? Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Er sprach über Pergamon, wo dieser Altar für Zeus stand. Dort hatte auch die Priesterschaft von Babylon ihren Sitz. Im Grunde leben wir dort, wo Satan seinen Sitz hat. Auch heute noch, nicht wahr?
Stimmt.
Und wenn wir überleben wollen, müssen wir den Glauben Jesu haben, seinen Glauben. Und dann können wir in einer Welt leben, die Christus verleugnet und bereit ist, die zu verfolgen, die an ihn glauben. Wir können bestehen, wenn wir diesen Glauben haben. In Vers 19 sagt er, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Aussehen, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Gott ist nicht gegen Werke.
Nein.
Er ist sogar für Werke. Und er hat ein Buch der Erinnerung. Er schreibt sie dort hinein. Und diese Werke gibt es nicht wegen unserer Stärke, sondern wegen seiner. Wir dürfen nicht vergessen, wie Werke mit Glauben zusammenarbeiten. Denn Rechtfertigung aus Glauben ist Teil dieser Gleichung. Galater 2, 15 bis 18. Wir sind von Natur aus Juden. Hier haben wir wieder ein Beispiel für etwas, was wir schon früher besprochen hatten, nämlich, dass er Christen als Juden bezeichnet.
Ja, genau genommen sieht er das Wort Jude geistlich.
Ja, er spricht ja zu den Galatern und nicht zu den Menschen aus Jerusalem und nennt sie von Natur aus Juden. Und nicht Sünder aus den Nationen, aber wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Christi Jesu. Haben wir auch an Christus Jesus geglaubt? Wir hatten diesen Vers schon einmal, aber um der Deutlichkeit willen. Damit wir aus dem Glauben Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Dann kommt ein Aber. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Was sagt er hier?
Wenn ich zu meinen alten Werken zurückkehre.
Es muss eine Veränderung geben. Glauben und Werke müssen also Hand in Hand gehen.
Es muss eine Veränderung stattfinden.
Hier spricht der ehemalige Verfolger, der nicht mehr verfolgte. Wenn wir im Vers 19 weiterlesen, können wir fragen, was wurde zerstört? Das muss doch der alte Mensch der Sünde sein, oder? Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn er vom Gesetz spricht, meint er die Tora und spricht über die Rituale. War das nicht die große Furcht der Juden, dass Jesus gekommen war, um im Grunde ihr System zu vernichten? Das war doch ihre größte Angst. Sagte der Hohepriester nicht, es ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht? Wir müssen ihn loswerden, denn er wird unsere Art zu leben zerstören.
Ja.
Er wird unser religiöses System, so wie wir es kennen, beseitigen. Und das ist der springende Punkt.
Ist es nicht auch interessant, dass am Ende dieser Fels, der sich ohne Zutun von Menschenhänden löst, kommen und alle religiösen Systeme, Reiche und politischen Systeme vernichten wird?
Ja, alle. Vor dessen Zerstörung sie Angst hatten, das wird am Ende sowieso vernichtet werden.
Genau.
Und die übrigen, die aus diesen Juden übrig blieben, wurden die Christen. Und bald gab es die gleichen Diskussionen in der Christenheit. Und jetzt sind wir vor dem Höhepunkt der Geschichte angekommen, in dem sich das noch zuspitzt. Wir sind besser mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Er macht die Gnade Gottes nicht ungültig. Er lehnt sie nicht ab, aber er ist ein veränderter Mensch. Der alte Mensch ist weg. Er ist ein anderer Mensch. Martin, hier haben wir ein Zitat aus In den Fußspuren des großen Arztes. Das ist sehr erhellend. Es heißt hier, Christus liebt uns nicht, weil wir ihn zuerst geliebt haben, sondern da wir noch Sünder waren, starb er für uns. Er handelte nicht mit uns nach unserem Verdienst. Obgleich unsere Sünder die Verdammnis verdient haben, verdammte er uns doch nicht. Wie nennen wir das?
Gnade.
Ja, Gnade. Jahr für Jahr hat er uns mit unseren Schwächen und Unwissenheit, mit unserer Undankbarkeit und Wunderlichkeit getragen. Obwohl wir auf Abwegen geraten sind und unsere Herzen verhärtet wurden, wir auch seine heiligen Worte vernachlässigt haben, ist seine Hand dennoch ausgestreckt. Gnade ist eine Eigenschaft Gottes, welche er menschlichen Wesen erweist, obwohl sie dieselbe nicht verdienen. Wir haben nicht danach gesucht, aber sie wurde gesandt, um uns zu suchen. Gott gießt mit Freude seine Gnade über uns aus, nicht weil wir es wert sind, sondern weil wir so glänzlich unwürdig sind. Unser einziger Anspruch auf seine Gnade ist unsere großen Bedürfnisse. Unser himmlischer Vater streckt allezeit seine Hand in Jesum Christum aus, um Sünder und Gefallene einzuladen. Er will alle aufnehmen. Er heißt alle willkommen. Es ist seine Herrlichkeit, dem größten Sünder zu vergeben. Das ist doch eine erstaunliche Aussage, oder?
Definitiv. Er wird dadurch verherrlicht, wenn ein Sünder seinen Weg ändert.
Richtig. Er will den Starken zum Raub nehmen. Er befreit den Gefangenen und reißt den Brand aus dem Feuer. Er lässt die goldene Kette seiner Gnade herab zu den tiefsten Tiefen menschlicher Verkommenheit und richtet die Verderbten mit Sünden befleckter Seele auf und erhöht sie. Versuch mir doch zu erzählen, dass das nicht inspirierend ist. Und das räumt mit jeder Selbstverherrlichung auf. Das ist weg. Und doch musst du die Werke haben. Du musst deinen Willen auf die Seite des Gotteswillens stellen. Aus dir selbst kannst du deine Absichten, Wünsche und Neigungen dem Willen Gottes nicht unterwerfen. Doch wenn du bereit bist, willig zu werden, wird Gott an deiner Statt das Werk vollbringen. Nun, Martin, was ist mit deinen Werken? Kommen sie aus dir selbst oder aus der Gnade?
Gnade.
Ja, Gnade.
Ja, in uns ist nichts.
Steht Jakobus jetzt im Widerspruch mit der Gnade?
Nein.
Wenn das Verlangen im Herzen besteht, Gott zu gehorchen, wenn man sich um dieses Ziel müht, dann nimmt Jesus solche Bereitschaft und solches Bemühen als den besten Dienst des Menschen an. Und was dann noch fehlt, gleicht er durch seine eigenen göttlichen Verdienste aus. Darum dreht sich doch alles, oder?
Ja, auch das gibt uns wieder Hoffnung.
Richtig. Das ist die Sache mit in deiner Sphäre. Christus schaut auf die Gesinnung. Erkennt er, dass wir unsere Last im Glauben tragen, lässt er seine vollkommene Heiligkeit für unsere Verfehlungen wirksam werden. Wenn wir unser Bestes tun, wird er unsere Gerechtigkeit. Glaube gepaart mit Werken. Der Vater schaut dann nicht auf eure Fehlerhaftigkeit, sondern auf das Kleid meiner Vollkommenheit, mit dem ihr bekleidet seid. Steht im Leben Jesu, Seite 348. Wenn wir diese Frage, Glauben und Werke, nicht von der Grundlage der Gnade aus verstehen, dann haben wir verloren. Lass es uns unzweifelhaft zeigen. Manuskript 5 von 1889. Warum ist es so, dass so viele behaupten, heilig und sündlos zu sein? Es ist deswegen, weil sie so weit entfernt von Christus sind. Ich habe nie gewagt, irgendetwas derartiges zu behaupten. Seitdem ich 14 Jahre alt war, war ich bereit, den Willen Gottes zu tun, wenn ich ihn kannte. Ihr habt nie gehört, dass ich gesagt hätte, dass ich sündlos bin. Jene, die die Liebenswürdigkeit und den erhobenen Charakter Christi zu Gesicht bekommen, der heilig ist, erhöht wurde und dessen Saum der Tempel erfüllt, derjenige wird das niemals sagen. Doch werden wir immer öfter auf solche treffen, die derartige Dinge sagen. Das ist ziemlich traurig. Ich liebe diese Aussage. Nichts ist anscheinend hilfloser, in Wirklichkeit aber unüberwindlicher als die Seele, die ihre Nichtigkeit fühlt und sich gänzlich auf die Verdienste des Heilands verlässt. Das schwächste menschliche Wesen kann durch Gebet, durch Suchen in der Schrift, durch Glauben an seine beständige Gegenwart in Verbindung mit dem lebendigen Heiland leben und er wird die Seele festhalten mit einer Hand, die niemals loslässt. Das ist eine der wunderbarsten und schönsten Aussagen aus dem ganzen Geist der Weissagung.
Ich liebe, wie sie es formuliert, anscheinend hilfloser. Ja. Denn für einen Betrachter mag der Mensch hilflos aussehen, aber in Wirklichkeit ist er ein Unüberwindlicher, weil er sich auf Gott verlässt.
Genau. Der schwächste Heilige ist der stärkste Heilige, wenn er Glauben hat. Diese köstlichen Worte kann jede Seele, die in Christus lebt, zu ihren eigenen machen. Sie kann sagen, und jetzt zitiert sie einige Verse. Ich dachte mir, es ist besonders gut, genau dieses Zitat mit den Bibelversen aus in den Fußspuren des großen Arztes zu nehmen. Man fragt sich vielleicht, wie gehe ich mit diesem Thema Glauben und Werke um? Ich aber will auf den Herrn schauen und des Gottes meines Heils warten. Mein Gott wird mich hören. Freue dich nicht, meine Feindin, dass ich da niederliege. Ich werde wieder aufkommen. Und so ich im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Ich sehe das als Verheißung. Die Leute beobachten immer so genau. Macht er jetzt alles so genau, wie er es tun sollte? Und verurteilen dabei so schnell. Dann zitiert sie Micha 7, Vers 19. Er wird sich unser Wiedererbarmen, unsere Missetät dämpfen und alle unsere Sünden in den Tiefen des Meeres werfen. Gott hat verheißen, dass ein Mann teurer sein soll denn feines Gold und ein Mensch werter denn Goldesstücke aus Ophir. Martin, warum soll man sich in der eigenen Stärke abkämpfen? Wenn man nämlich die Elemente des Glaubens und der Gnade übersieht, wird man diesen Frieden im Herzen nie erlangen. Sie zitiert aus Psalm 68, Vers 14. Wenn ihr zwischen den Hürden laget, so glänzet es als der taube Flügel, die wie Silber und Gold schimmern. Das bedeutet, zwischen den Füttertrögen für die Tiere zu liegen. Diejenigen, denen Christus am meisten vergeben hat, werden ihn am meisten lieben. Es werden die sein, die am Tag seinem Thron am nächsten stehen. Sie werden sehen sein Angesicht und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Martin, wenn du dich auf deine Werke verlassen willst und dabei vergisst, woher du kommst, dann steckst du in ernsten Schwierigkeiten. Wenn Glauben und Werke Hand in Hand gehen, werden wir uns immer daran erinnern, woher wir gekommen sind und dass wir allein durch die Gnade Christi dastehen, wo wir stehen.
Ja.
Offenbarung 22, Vers 14 sagt, glückselig sind die, die seine Gebote tun. Jakobus liegt also nicht falsch. Damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Die neuen Übersetzungen machen daraus natürlich, die ihre Kleider waschen. Sie fügen nicht einmal im Blut des Lammes hinzu. Nichts davon. Es ist nur so eine kleine Veränderung vom griechischen Original. Also befinden sich Glaube, Werke und die Gnade Christi in völliger Übereinstimmung miteinander. Rechtfertigung ist ein Werk Gottes. Heiligung ist eine verliehene Gerechtigkeit. Aber du weißt nur, dass du sie empfangen hast, wenn du deren Früchte hast. Also zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken. Dann kann ich wissen, dass du dir wirklich die Gerechtigkeit Christi zu eigen gemacht hast.
Amen.
Möge Gott uns Weisheit geben, nicht verwirrt zu werden, wenn es zum Thema Glauben und Werke kommt. Sollen wir beten?
Danke.
Himmlischer Vater, danke für den Jakobusbrief und danke für den Römerbrief. Danke, dass sie beide in völliger Übereinstimmung sind. Und ich bete, dass wir uns doch immer auf den Glauben Jesu verlassen, dass er uns sicher durchbringt bis zum gläsernen Meer. Wir beten das im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here. Thank you.